Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Mit einer kleinen Verspätung dabei, es tut uns sehr leid.
Hoppla.
Upsi.
Passiert.
Aber wir hoffen, ihr nehmt es uns nicht böse.
Genau, Grund dafür war, wir haben einfach zu krass durchgefeiert.
Wir haben 3 Tage durchgefeiert. Und zwar, wer sich noch dran erinnern konnte, Robin hatte letzten Freitag Geburtstag.
Yeah, yeah.
Woop, woop, woop.
Danke übrigens für alle Geburtstagsgrüße, die im Discord kamen.
Ja, das
hat mich sehr, sehr drüber gefreut.
Voll lieb. Aber da kommen wir bestimmt auch später noch mal drauf zu sprechen. Erstmal geht es um das neue Kapitel.
Genau. Mit dem Namen Eine bittere Niederlage. Mandy, wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
Wir haben das letzte Mal aufgehört mit einer schockierenden Nachricht. Und zwar, die fette Dame wurde aus ihrem Porträt vertrieben. Denn Sirius Black hat herausgefunden, wie man ins Schloss kommt. Und hat versucht, in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum einzubrechen. Die fette Dame hat ihn nicht durchgelassen. Und da hat er sie angegriffen. Und hier nochmal ein kleiner Disclaimer. Remus Lupin hat Sirius nicht ins Schloss gelassen. Ich habe zahlreiche Nachrichten bekommen. Anscheinend habe ich mich da falsch erinnert. Oder wir kommen später auch noch dazu, was ich glaube, ja, wo ich mich dran erinnert habe.
Wollte ich nämlich dann auch noch sagen. Das ist gar nicht so unbegründet, wie viele von euch draußen gedacht hatten. Denn wir sind nicht die Einzigen, die das gedacht haben.
Ja, wirklich.
Kommen wir später noch zu.
Wie gesagt, also Sirius, man weiß nicht, wie er ins Schloss gekommen ist, man kann nur vermuten. Mhm. Aber da sind wir stehen geblieben, und zwar, dass die Gryffindors vor ihrem Gemeinschaftsraum stehen und nicht reinkommen, beziehungsweise nicht rein wollen. Und dass die Lehrer und die Schüler von ganz Hogwarts in Aufruhr sind. Und da knüpfen wir jetzt an.
Genau. Eine bittere Niederlage steigt da genau wieder ein. Die Gryffindors werden zurück in die große Halle beordert. Mhm. Und dann auch noch die Hufflepuffs und Ravenclaws und Slytherins. Sie werden auf Geheiß von Dumbledore dazu aufgefordert, die Nacht in der großen Halle zu verbringen. Und er zaubert dann schnell ein paar Schlafsäcke hin, zaubert die Tische auf Seite, beziehungsweise dass sie sich von selbst hochstapeln. Und alle, wie viele Schüler auch immer, machen sich's dann bequem in der großen, großen Halle.
Meinte, ich habe irgendwie die Zahl 700 im Kopf. War da mal die
Rede von
700 SchülerInnen in Hogwarts?
Es gibt so verschiedene Aussagen darüber, wie viele Schüler es gibt. Also auch wenn man sich den Jungen- und den Damen-Schlafsaal anguckt, nur für die Klasse, die wir hier beobachten, können das eigentlich nicht so viele sein.
Ja, das stimmt.
Aber jedenfalls machen sie dort eine Übernachtungsparty, eine ungewollte. Wir kriegen ein paar Gespräche mit, beziehungsweise Harry, Ron und Hermine kriegen ein paar Gespräche mit, über den Stand der Suche nach Sirius Black durchs Haus. Also Geister, Gemälde, Lehrer, Vertrauensschüler, alle sind da am Herumsuchen, beziehungsweise die Vertrauensschüler, die bewachen die große Halle und schauen, dass da alle in Sicherheit sind. Und es gibt ein paar Unterredungen, unter anderem, dass man halt Sirius Black nicht gefunden hat. Mhm. Und Snape, der kryptisch seine Bedenken äußert gegenüber einer Besetzung einer neuen Lehrerstelle und die Verbindungen zu Black, die das beinhaltet. Worauf aber Dumbledore recht schnell sagt, nee, das ist eigentlich kompletter Quatsch, dass niemand unserer Lehrer würde Black hier unterstützen. Und das hinterlässt so ein paar, kalte Gefühle in der Luft. Mhm. Jedenfalls ist die Nacht dann irgendwann vorbei, nachdem Harry, Ron und Hermine so ein bisschen noch darüber flüsternd, tuschelnd sich überlegen, was das denn überhaupt alles heißen und soll und so weiter und so fort. Kurz daraufhin geht's dann regulär weiter, beziehungsweise so regulär, wie es halt geht. Die fette Dame wurde abgehangen und ist zur Restaurierung zurückgegeben worden, also zu Mr. Filch gebracht. Und Sir Cadogan. Cadogan, so heißt er.
Cadogan,
wie auch immer. Der wurde währenddessen dahin gehangen, um quasi für Sicherheit zu sorgen, weil das einzige Gemälde war, was mutig genug war, sich da vor die Gryffindors zu hängen. Und im Großen und Ganzen gibt's dann noch eine kurze Unterredung mit Professor McGonagall, die dann zu Harry Potter sagt, so, hey, ich muss dir erstmal was sagen. Harry daraufhin, ich weiß schon, was Sache ist. Black will mich versuchen zu jagen und sagt dann dementsprechend Professor McGonagall, oh, das ist aber schön, dass du das schon weißt. Ich würde bevorzugen, wenn du kein Quidditch-Training mehr haben würdest, denn da bist du ja sehr weit offen und außerhalb von nach dir guckt halt niemand außer andere Schüler, weswegen sie ab sofort trainieren mit Aufsicht von Madame Hooch. Und dann geht's quasi auch schon in die Verteidigung gegen die dunkle Künstestunde, wo es dann erstmal darum ging, dass eben nicht Professor Lupin, sondern Professor Snape da ist. Professor Lupin, nach Angaben von Professor Snape, geht's nicht so gut. Mhm. Und macht direkt mal einen Sprung zum Ende des Buches, wo er dann von, ich glaube, es waren Grindellos zuletzt und Rotkappen, sind sie dann gesprungen zu Werwölfen, also schon ziemlich, ziemlich gefährlichen Tierarten. Und es geht quasi stupide im Unterricht nur darum, dass sie das Kapitel abschreiben. Und sie haben nicht viel Unterricht und schon gar nicht im Lupin-Stil. Außerdem ist Snape sehr, sehr ruhig, gemein mal wieder zu der Gruppe und duldet auch keinerlei Kritik an seinem Unterrichtsstil, der sehr forsch, sehr aggressiv ist, wie wir es halt von Snape kennen. Ein fabelhafter Charakter. genau, danach geht's eigentlich auch schon. Genau, mit Quidditch weiter. Wir haben einen unfassbaren krassen Sturm, wir haben einen Gewittersturm, wir haben sehr viel Unruhen und es geht aufgrund dessen und einem kleinen Scheme von den Slytherins, die Malfoys vermeintliche Krankheit mit dem Arm dafür nutzen, das Spiel abzublasen und stattdessen kämpfen die Gryffindors nicht gegen Slytherin, sondern gegen Hufflepuff und deren neuen Kapitän Cedric Diggory, der als Sucher dort quasi auftaucht. Und es ist wieder das typische Quidditch hin und her mit sehr wenig Überblick von Seiten Harrys. Nach einem kurzen Timeout und einer verzauberten Brille, die die Tropfen ablässt, geht's quasi weiter. Es geht ein spannendes Finale. Cedric Diggory gegen Harry Potter. Aber dann kommen Dementoren, hunderte davon, aufs Spielfeld. Und ja, sie sorgen dafür, dass Harry das Bewusstsein verliert und eben ja zum Boden fällt. Kurz darauf erwacht er wieder am Krankenflügel. Das Team ist um ihn herum und sagt, blöd, wir haben verloren, aber schön, dass es dir gut geht. Dumbledore war ziemlich, ziemlich sauer und dein Besen ist übrigens kaputt gegangen. Und das ist eben besagte bittere Niederlage. In diesem Kapitel sehr viel passiert.
Findest du? Ich finde, es ist viel passiert, aber es war auch sehr kurz. Obwohl es von der, von der Seitenlänge genau gleich war wie die anderen. Aber es ist nicht so viel passiert, wie wir jetzt beispielsweise in anderen Kapiteln hatten.
Wir sind jetzt auf jeden Fall bei dem ersten Story-Dip, wo so alles gerade sich ins Negative wendet. Also,
ja, das stimmt.
Wo die Bösen, aka im Moment halt Black und die Slytherins, gewinnen. Dadurch, dass sie halt eben diesen Vorteil sich verhoffen. Aber ja, gehen wir mal wieder zurück in die große Halle.
Ja, ein geiler Sleepover auf jeden Fall. Finde ich mega cool, unter Stern im Himmel. Und Percy fühlt sich natürlich als Schulsprecher auch wieder wichtig, weil er hat die Verantwortung übertragen bekommen von Dumbledore. Fände ich cool. Vor allen Dingen frage ich mich, weil es gibt ja Frauen- und Männerschlaf- oder Mädchen- und Jungschlafsäle. Mhm. Und jetzt dürfen die auf einmal alle in der großen Halle schlafen. Und wie aufregend das dann auch für Harry, Ron und Hermine ist, dass sie das erste Mal so ein Sleepover haben. Voll schön.
Ja, eigentlich ja. Aber wenn ein Mörder, besagter Mörder, den sie auch noch nicht kennen und wo sie ja noch nicht wissen, dass er eigentlich kein Mörder ist,
natürlich, durch dieses Schloss geht, ist es nicht so happy. Aber trotzdem irgendwie voll schön.
Ja, total. Vor allen Dingen die verzauberte Decke habe ich teilweise vergessen, dass sie da ja auch die ganze Zeit schimmert. Das ist wirklich wie molig warmes Camping.
Ja, voll.
Total,
richtig schön. Es ist nicht nass, es ist nicht matschig, sondern du liegst einfach unter Stern im Himmel.
Total.
Ein bisschen Geister, die rumfleuchen und kreuchen.
Genau, wo ich übrigens auch hier zum ersten Mal gelesen habe, dass sie auch leichtes Licht absondern. Mm, weil sie, weil es ist ja stockenduster dann da, bis auf die Sterne und die Geister, die herumflattern. Was ich sehr komisch finde und wieder dann die Frage.
So Nachtlicht, finde ich eher.
Naja, genau. Und dann so die Frage, woraus bestehen Geister, dass sie ableuchten? Also, dass sie durchsichtig sind, ja. Aber ich dachte, wenn dann jetzt um sie herum quasi alles dunkel ist. Ja, oder halt dieses Plasma, das halt Plasma von sich aus irgendwie. Naja, egal. Das sind wieder kleine Details, in die wir uns verlieren.
Ja.
Aber übrigens, Percy und die Vertrauensschüler, die haben ja mega die Arschkarte eigentlich, dass sie da die ganze Zeit wach sein müssen.
Voll anstrengend.
Versucht danach mal wieder in den Unterricht zu gehen.
Ja, aber Percy ist doch auch der geborene Mensch dafür. Also da hat er ja richtig Bock drauf, wie er auch die ganze Zeit die Reihen patrouilliert. Findet der geil, diese Autorität.
Ja, aber nicht nur die Autorität, sondern auch, also können wir schon vorstellen, dass er auch nervös war. Weil er ist halt dann für die Sicherheit dieser 700 Schüler quasi zuständig.
Stimmt. Was ich auch interessant fand, ist, dass die fette Dame in eine Landkarte von Argyllshire geflohen ist. Und ich dachte mir, Argyllshire, hat das was zu bedeuten? Nein. Argyllshire ist eine traditionelle Grafschaft von Schottland. Und im 7. Jahrhundert gehörte sie zum schottischen Königreich von Dalriada.
Okay, interessant.
Also Schottland ist ja noch sehr in Grafschaften und so aufgeteilt, beziehungsweise früher auch. Und ist einfach ein Ort da. Hm. Davon haben die einfach eine Landkarte in
Hogwarts
hängen.
Ja, das ist Also, das ist sehr beeindruckend. Und vor allen Dingen auch irgendwie witzig, dass auch Landkarten für Gemäldefiguren nicht unpassierbar sind. Mhm. Also, wir kommen ja auch dann später nur zu noch verschiedenen verzauberten Karten. Und eigentlich müsste es ja dann auch sowas sein, dass halt die, ja, dass halt dann auch dadurch Gemäldefiguren durchlaufen könnten, theoretisch.
Absolut. Und hier kommen wir jetzt auch noch mal zu meinem Fauxpas von letzter Woche oder beziehungsweise von der letzten Folge. Und zwar vermutet Snape unterschwellig, dass Lupin Black reingelassen hat. Und das, meine Freunde, war in meinem Kopf.
Ja.
Aber ich habe auch Nachrichten bekommen von wegen Krätze hätte ihm geholfen, Krummbein hätte ihm geholfen.
Also
nee, Leute, es hat ihm anscheinend niemand geholfen. Die logischste Erklärung fand ich, dass Sirius halt einfach die Geheimgänge von der Karte des Rumtreibers kennt. Und zwar auch die, die Filch nicht kennt.
Ja.
Und die Dementoren hat er ja einmal schon bezwungen.
Ja.
Und das wird er wahrscheinlich auch ein zweites Mal können.
Eben, das stimmt. Und vor allen Dingen, also ich finde, glaube ich, die Erklärung immer noch am passendsten, dass er halt wirklich zum Beispiel durch den Honigtopf oder sowas reingekommen ist, wie er dann auch später nachher Harry rauskommt. Aber ich finde auch ehrlich gesagt gar nicht so abwegig, dass Lupin ihm geholfen hätte, vor allem nachdem wir halt darüber nochmal gesprochen haben, dann später, weil sie ja schon so ein bisschen diese Verschwörung gegen Peter Pettigrew haben.
Ja, aber er weiß ja gar nicht, dass Sirius mehr lebt.
Ach ja,
Dass Pettigrew lebt, meine ich.
Ach so.
Nicht Sirius.
Ja.
Sondern das entdeckt er ja auch erst, wenn er die Karte des Rumtreibers von Harry bekommt und dann Pettigrew da auf der Karte sieht. Aber was ich mich auch gefragt habe, weil die Dementoren bewachen ja Azkaban, ne? Und ich glaube ja, also wenn du in Azkaban eingesperrt bist, hast du keinen Zauberstab. Also gehe ich jetzt mal von aus. Nee. Und dann, wenn du trotzdem einen hast, glaubst du, dass die InsassInnen von Azkaban es schwieriger haben, einen Patronus heraufzubeschwören, weil Azkaban ihnen so krass das Leben aussaugt, dass sie keine glückliche Erinnerung mehr, weil sie so wahnsinnig werden? Dass also, die Dementoren halt so oder so, weil vielleicht hat Sirius die letzten guten Erinnerungen dadurch, dass die Potters halt, also dass er halt mit den Potters und
ja,
keine Ahnung,
weißt ich, du, weiß, dass, was, ich weiß,
dass
was du meinst.
Dass super viele von den InsassInnen halt einfach keine schöne Erinnerungen mehr haben, weil Azkaban so ein schlimmer Ort ist.
Also die Art und Weise, wie ich Azkaban verstehe, ist es ja so, dass die Dementoren quasi diesen Kuss des Dementors, dieses schlimmste Mittel, quasi nur dann einsetzen, wenn es halt quasi jemand zum Tode verurteilt wird, mehr oder weniger. Und sonst sind sie ja quasi nur in der Präsenz, wo sie Glücksgefühle unterdrücken.
Ja, genau. Also und dann haben sie ja auch irgendwie keine Möglichkeit, an Glücksgefühle zu denken, wenn die ja ausgesaugt werden.
Ja, genau. Also. Aber sie können ja sowieso keinen Patronus beschwören ohne Zauberstab.
Ja, ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt an den Zauberstab kommen würdest.
Klar,
also hypothetisch gesehen ist, also keinen Zauberstab haben ist so Sicherheitsstufe 1. Und dann die Dementoren, die halt sowieso das Glück aussaugen, sind dann halt Sicherheitsstufe 2.
Ja, und halt gerade der Wille auch ausbrechen zu wollen, ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Weil warum würdest du aus dem Gefängnis ausbrechen wollen? Weil du dich halt an den Freuden der Freiheit ermutigen möchtest. Und ich glaube, allein dadurch, dass du halt quasi in so einem depressiven Gefängnis gehalten wirst, bewusst jeder positiven Emotion beraubt, ohne dass sie komplett verschwinden. Das war nämlich genau noch mein Punkt, warum du trotzdem im Nachhinein noch einen Patronus beschwören kannst, weil die sind ja nicht weg, sie werden ja nur unterdrückt von der Präsenz der Dementoren. Zumindest so, wie ich es verstehe. Und dementsprechend bist du quasi ja auf mehrere Sachen gehandicapt. Also du hast wirklich nicht wirklich die Möglichkeit, dir was Positives vorzustellen. Du hast aber dementsprechend auch nicht den Willen, quasi auszubrechen, weil du dir nichts Positives vorstellen kannst und dann halt dementsprechend auch keinen Patronus beschwören könntest, selbst wenn du es könntest, wenn du einen Zauberstab hättest.
Ja. Und dann, dadurch, dass die fette Dame fehlt vom Gryffindor-Gemeinschaftsraum, hast du eben ja schon gesagt, dass Sir Cadogan die fette Dame als Porträt ersetzt. Und von dem haben wir auch schon, ich glaube, 2-3 Folgen vorher gesprochen. Das ist das Porträt aus dem Astronomieturm auf dem Weg zu Professor Trelawneys Zimmer.
Auch irgendwie schön, dass er so, dass sein Übermut da tatsächlich nochmal aufgegriffen wird. So ein bisschen wie Professor Lockhart am Ende von Kammer des Schreckens, wo es dann immer hieß, so ja, du bist doch so jemand, der so richtig einen auf die Kacke haut. Jetzt kannst du dich beweisen.
Ja, das stimmt.
Und jetzt wird er so davor gezogen. Aber er meistert es ja auch, ne? Also er nervt alle Schüler.
Ich würde sagen, er nervt halt dadurch, dass er alle 2 Stunden ein neues Passwort einsetzt. Aber nun gut.
Aber irgendwie witzig. Also
ich finde es auch witzig, dass McGonagall Harry erst also ihm halt sagt, ja, sie fände es nicht so super, wenn er zum Quidditch-Training geht, aber auf der anderen Seite will ich halt auch mal den Pokal haben.
Ja, total.
Also vielleicht border ich dann einfach Madame Hooch, dass sie das beaufsichtigt, wovon wir dann auch gar nichts mehr mitbekommen. Also es ist auch so, ja gut, warum gehst du nicht selber mit runter? Aber nun gut.
Ja, sie hat wahrscheinlich was zu tun, sie ist ja auch noch stellvertretende Schulleiterin und so weiter und so fort. Aber ich finde es tatsächlich es ist auch ein bisschen ungewöhnlich für McGonagall, ne? Also, ich meine, er darf ja auch nicht nach Hogsmeade. Klar, dafür geht halt dieses Formularblatt, fehlt da quasi. Aber auch so dieses, dass sie dann doch noch so diese Leidenschaft in sich brennt und sagt so, ich will eigentlich auch gewinnen. Und Harry hat noch nie ein Quidditch-Spiel verloren. Was halt auch ein krasser, ja, so ein krasses Streak ist eigentlich als recht neuer Spieler, dass du deine ersten, wie viele waren das dann? Sagen wir mal, du hast 4 Matches oder du hast Hin- und Rückspiel, also 8 Matches pro Jahr. Das heißt, 8 bis 16 Matches hat er bisher gespielt, Quidditch, und alle gewonnen, also wo er dann teilgenommen hat.
Naja, wenn jeder mal gegen jeden spielt, dann sind es ja in einem Jahr 16 Spiele. Du hast 4 Häuser.
Nein, aber ich meine gerade, wie viel Matches hat Harry mitgespielt?
Ah, ach so, ja, noch nicht so viele.
Genau, wenn wir uns an die Spiele erinnern, da hast du ja quasi immer Hin- und Rückrunden. Du hast ja einmal quasi gegen Slytherin Runde 1 und dann Runde 5 ist dann ja nochmal.
Nicht jeder gegen jeden, meinst du, jedes Mal, sondern.
Also zumindest aus der Sicht der Gryffindors.
Das ist eine Tabelle, die man so hochsteigt. Wenn du das gewinnst, steigst du auf und spielst gegen den nächsten.
Ach so, nein. Ich glaube schon, dass in der Turnierstruktur jeder gegen jeden spielt.
Ja, okay.
Aber aus der Sicht der Gryffindors spielen sie ja quasi gegen jeden nur einmal.
Ja,
verstehe. Es sei denn, es ist so wie in den Spielen, wo sie gegen jeden zweimal spielen.
Ja, okay, ergibt Sinn, verstehe ich. Ja, und ich fand es auch sehr interessant, dass Cedric Diggory Sucher ist. Das wusste ich gar nicht. Und irgendwie kannst du das, wenn du das jetzt so liest, hast du auch Robert Pattinson im Kopf. Also ich sehe, vor allen Dingen finde ich, er passt sehr gut zu der Beschreibung, dass er halt als groß, so ein bisschen muskulös und halt
Frauenschwarm,
sehr hübsch, finde ich, passt.
Ja, vor allem, ich finde es halt so witzig, dass er auch noch so Fred und George so Zwischentöne machen, so, ach komm, Hufflepuffs, oder? Das sind doch komplette Noobs, die hauen er weg. Und dann alle so, oh, Cedric. Also, er ist halt wirklich so ein Posterboy für die Quidditch-Mannschaft, was ich irgendwie schön finde, weil das, glaube ich, zum ersten Mal wirklich was ist, neben den Slytherins und den Gryffindors, wo man tatsächlich so eine Außenwirkung von einem Spieler mitbekommt, weil sonst heißt es immer, sie spielen gegen die Ravenclaws,
ja,
die Hufflepuffs.
Jetzt hast du halt,
das ist das Team von Cedric Diggory. Und später kommen wir auch noch zu einer Charaktereigenschaft, die ich sehr schön finde von ihm, nach dem Match. Die dann auch wieder ihm so einfach so ganz, ganz nebenbei.
Aber er ist halt auch Hufflepuff. Er ist halt ein guter, netter Mensch.
Ja, aber trotzdem ist es ja, wir kommen da später zu.
Naja, können wir ruhig jetzt, also ich habe nichts dazwischen.
Ach so, also auf jeden Fall, nachdem sie, ich dachte, wir spielen, reden über das Spiel.
Ja, das ist halt langweilig und doof, weil ich mag Quidditch nicht.
Ja, aber ich finde es halt krass auch, wie verbissen Oliver Wood ist, dass er halt dann.
Das ist halt sein letztes Jahr und er hat den Pokal quasi jetzt so nah, zum Greifen nahe.
Ja.
Jetzt will er ihn auch haben.
Ja, und wir haben halt sogar noch wir haben die ganze Stunde mit Snape noch, ne?
Kommt die nicht danach?
Nee, die kommt jetzt erst.
Ah, ich dachte, irgendwie
wäre danach. Also eine Quidditch, es gibt so eine Intermission, wo sie quasi trainieren.
Ah, verstehe. Wir sind noch gar nicht beim Spiel.
Wir sind noch nicht beim Spiel.
Ja, war ich kurz verwirrt.
Genau.
Ja, aber ich finde es, also Lupin fühlt sich ja zu krank. Wir wissen alle, es war Vollmond. Also fühlt er sich wahrscheinlich noch ein bisschen groggy vom Verwandeln zu einem Werwolf.
Ja.
Und ich finde es krass, dass Snape der Klasse als Hausaufgabe gibt, einen Aufsatz über die Tötung von Werwölfen zu schreiben.
Ja.
Aber auf der anderen Seite finde ich es gut, weil er Lupin so krass misstraut und dem Werwolfsein auch so misstraut, was ja auch logisch ist, weil du als Werwolf ja einfach keine Kontrolle über deinen Körper hast, wenn du jetzt nicht gerade den Trank von Snape trinkst, dass es halt schon passieren könnte, dass irgendwas passiert und dass er die SchülerInnen dann halt schon vorbereitet und in Hinsicht auf, wie verteidigt ihr euch, wenn Lupin einfach mal durchdreht.
Ja.
Finde ich schon krass. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr grob.
Es ist wohl mit Abstand die schlimmste Unterrichtsstunde, die wir beschrieben bekommen haben seit Anfang der Bücher. Also Snape ist schlecht als Lehrer, das wussten wir schon vorher. Aber wie schlecht er hier ist. Und ich habe wirklich teilweise Flashbacks zu so den schlimmsten Lehrern in meiner Schullaufzeit.
Ja, das stimmt.
Wo die ganze Klasse geschlossen gegen ihn waren. Angefangen von Harry, der zu spät kommt, also shame on him, der ihn erstmal gar nicht als Lehrer akzeptiert, sondern erstmal seine Fragen beantworten will und nur unter Androhung von noch mehr Punkten sich überhaupt hinsetzt.
Ich hätte mich das gar nicht getraut. Harry bleibt halt so stehen und sagt, wo ist Lupin? Ja. Warum sind sie hier?
Ja, was soll das? Was ist hier gerade Sache? Ich gehe jetzt sonst.
Ja.
So, und das ist halt schon krass. Dann diese Missbilligung von Hermine, das kennen wir natürlich auch schon aus verschiedenen Sachen,
wo ich
auch gedacht habe, so völlig richtig, dass Ron da sagt, hey, du stellst uns eine Frage. Eine davon weiß die Antwort. Was willst du eigentlich von uns? Und das ist, man kann es nicht anders sagen, außer die Gryffindors schikanieren und demoralisieren. Man könnte es auch sagen, vor dem Quidditch-Match. Aber das ist halt, also es ist nochmal ganz verrückt, auch wie er dann, es gibt diesen einen Satz, wo er noch irgendwie sagt so, also wo er erstmal Ron quasi eine Strafarbeit gibt und dann auch irgendwie sowas sagt von wegen, hey, wer jetzt noch einmal meinen Unterrichtsstil hier kritisiert, der bekommt noch, der kann direkt Weasley dazukommen.
Mhm.
Und auch die Strafe, die Ron Weasley dann machen muss, und zwar halt Toiletten oder nee, Bettpfannen putzen
ohne Zaubern.
Ohne Zaubern ist halt auch so richtige niederschwellige Arbeit. Also richtig widerliche, also einfach nur ein Arschlochverhalten. Mir fällt nichts anderes ein.
Das ist wie früher, also nicht schlimmer, aber wie früher Kaugummis abkratzen vom unterm Pult so.
Ja.
Ich erinnere mich das da dran. Nur
halt
ekliger.
Noch ekliger. Ja, also du hast halt dann wirklich Breche und Code halt dann da drin, dass du halt mit der Hand wegmachen musst. Und warum? Weil Ron legitime Kritik an der Unterrichtsweise von Snape hat.
Ja.
Und weil sie es halt besser gewöhnt sind.
Ja, Hermine meldet sich halt mehrfach zu einer Frage, die Snape stellt. Und irgendwann sagt sie halt die Antwort rein, was kein gutes Verhalten ist. Aber Snape übersieht sie halt bewusst und nimmt sie bewusst nicht dran. Und dann, wenn niemand anders weiß es, und dann sagt Snape, keiner weiß es, das ist ja richtig, richtig schlimm und richtig blöd von euch. Und dann sagt Ron, ja gut, aber Hermine meldet sich die ganze Zeit, sie nehmen sie nicht dran. Also, was wollen sie denn?
ja, genau. Und das ist halt dann, er hat so, mir fällt das eigentlich nicht anders, also anders gesagt. Es gibt halt immer so Charaktere, die halt Autoritäten haben oder die autoritär auftreten wollen, es aber nicht können und dementsprechend übertrieben krasse Straftaten machen. So. Und das ist halt genau das. Snape de facto nach dieser Stunde ist für mich kein guter Lehrer. Einfach so ein miserabler Lehrer, weil er einfach nicht es schafft, seinen Unterrichtsstoff anders zu verbreiten, außer mit Strafe, außer mit Runterreden, von oben herabreden. Und das ist halt einfach, auch das
ist halt nicht auf Augenhöhe, so, ne?
Genau, das ist noch mal anders wie im Film zum Beispiel, wo er halt quasi reinkommt und einfach ganz klar, also der geht ja da quasi rein, haut knallend quasi diese Fenster zu und beginnt halt mit einem Teleprompter, was auch weird ist. Also mit so einem, nee, wie heißt nicht Teleprompter, sondern an die Wandwerfer.
Ach so, wie heißen die Teile noch mal?
So ein Dia-Show-Ding.
Nee.
So ein Licht.
Licht, ein Projektor.
Projektor, genau, so ein Projektor.
Tageslichtprojektor.
Tageslichtprojektor, genau, so heißt es. Und da kannst du ja noch wenigstens so das Argument fassen, so von wegen, ja, okay, autoritär, von oben herab, von vorne Frontalunterricht, ist nicht das Geilste, ist nicht sexy, aber er hat zumindest nicht mehrere Schüler persönlich schikaniert.
Ja, das stimmt.
Einfach nur, weil er sich nicht durchsetzen kann.
Es ist schon echt grob gewesen und unverständlich. Aber naja, so ist Snape halt einfach.
Ja.
Und dann kommen wir aber, wie du eben schon gesagt hast, zum Spiel.
Mhm.
Und es regnet in Strömen. Es ist überall Schlamm.
Ja.
Keiner hat Bock, keiner hört irgendwas. Es donnert, es blitzt. Und es ist einfach furchtbar, dass sie das Spiel nicht verschieben. Ist echt krass.
Für so Kleinigkeiten machen sie keine Spielverschiebung.
Ja.
Dafür ist es zu begehrt.
Ja, das Spiel beginnt dann. Und Harry sieht, als er nach dem Schnatz sucht, sieht er Sirius in den Rängen, also den zotteligen Hund, sein alter Ego.
Mhm.
Sieht er in der ersten Reihe von den Rängen, also ganz oben. Aber wenn er noch mal genauer hinschaut, sieht er ihn nicht mehr.
Mhm.
Und letztendlich greifen die Dementoren in das Spiel ein und schmeißen, und Harry wird bewusstlos und hört wieder mal die Frau schreien, die ja
diesmal,
seine Mutter ist.
Diesmal textlich sogar, ne? Mhm. Also diesmal bekommen wir eine Beschreibung, was gesagt wird. Aber noch ganz kurz, glaubst du, dass Black tatsächlich in den Rängen war? Oder glaubst du, es war mehr so eine das dunkle Omen, was quasi die Dementoren
für ihn verankündigt hat? Ich glaube wirklich, dass der da war.
Echt?
Ja.
Oh, dafür war es mir halt irgendwie zu schemenhaft auch.
Ja. Aber ich fände es irgendwie cool, wenn er so von oben zuguckt und dann so
auf.
Ich wollte mal nachgucken, wie Harry sich so beim Quidditch macht.
Ja, das stimmt. Aber ich muss tatsächlich sagen, die Beschreibung von diesem Quidditch-Spiel ist halt wirklich noch mal. Also wir haben halt, also es ist wie soll ich sagen, wie wenn du unter Wasser bist, ist diese gesamte Beschreibung. Weil du quasi, Harry kann nur grob beschreiben, was er überhaupt sieht. ganz grob die Farben von den kanariengelben Hufflepuffs und den scharlachroten Gryffindors. Er stößt manchmal gegen andere Spieler gegen, kann ich wirklich unterscheiden, ob es Mitspieler oder Gegner waren. Vom Schnatz ist gar nicht zu reden, seine Brille ist beschmiert. Dann gibt's dann auch dieses Timeout, wo dann Oliver Wood quasi verkündet, übrigens, wir liegen 50 Punkte vorne, einfach nur damit alle noch mal quasi on board damit sind. Und ich finde diese Beschreibung von Chaos und wie fürchterlich dieses Spiel zu spielen ist, finde ich eigentlich sehr betreffend, weil es mich halt wirklich an diese typischen oder an meine schlimmsten Erfahrungen geht, wo ich irgendwo im Regen stand, meilenweit weg von irgendeinem Untergrund oder sowas und alles halt Schlamm bespritzt ist.
Meinst du?
Von der Unterkunft, also von, ja, von wo man sich halt.
Untergrund.
Ach so, nein.
Auf welchem Rave warst du denn?
Nein, aber irgendwo, wo man sich unterstellen kann, ja, oder wo man sich trocknen kann, wo man ja halt dieses, das ist das konkrete Gegenteil zu dem molig warmen Kaminfeuer innerhalb der Mauern sozusagen. Und auch krass, dass die Leute halt da mitmachen und sich das angucken.
Ja, total.
Weil was hast du da zu sehen?
Vom Kamin lesen.
Ja, genau.
Ja, und dann ist Harry, wird noch von Dumbledore so ein bisschen abgefangen im Flug, also im Fall. So dass er nicht komplett stirbt. Und dann wacht er auch schon im Krankensaal wieder auf. Und die Gryffindors haben natürlich verloren.
Ja.
Was sehr schade ist. Wobei aber Cedric Diggory, er hat den Schnatz gefangen und hat aber gesagt, er würde das gerne nicht zählen lassen, weil er nicht mitbekommen hat, dass Harry gefallen ist.
Ja.
Und ob sie das Spiel noch mal wiederholen können, dem wurde aber nicht zugestimmt. Und deswegen zählt das Spiel, was ich aber sehr löblich von Cedric finde. Eben.
Und das ist halt auch noch mal so eine Interaktion zwischen Cedric Diggory und Oliver Wood. Weil beide Sportsmänner sind und Oliver Wood würde gerne sagen, glaube ich, ja, lass uns es bitte noch mal machen, weil das war unglücklich, dass Harry, aber sie haben halt gewonnen. Mhm. Sowas passiert im Quidditch, dass halt Leute einfach abstürzen, dass Sucher ausfallen und dann dementsprechend dann nicht gewinnen werden kann, so von der Seite von Gryffindor.
Ja, das stimmt. Und dann machen wir auch noch die Feststellung, dass Harrys Besen einen Abflug gemacht hat und leider in die peitschende Weide gefallen ist und dementsprechend in eine Million kleine Holzstücke zerteilt wurde.
Flitwick hat ihn noch dann aufgesammelt und später.
Das ist so traurig.
Es ist wirklich traurig.
Aber wenn ein Besen zerstört ist, hält es einen Platz für einen neuen Besen frei.
Das stimmt.
Das ist sehr schön.
Ganz kurz noch zu den drei Zeilen, die wir hier bekommen, die Stimmen in Harrys Kopf sind, wenn die Dementoren kommen. Erstmal krass auch, wie viele Dementoren kommen. Mhm. Hunderte. Und das würde tatsächlich noch mal deine These unterlegen, dass Sirius Black tatsächlich da ist. Dass sie irgendwie was spüren und dementsprechend da hinkommen. Aber gibt's sonst noch eine Erklärung, warum die Dementoren da hingekommen sind?
Ich glaube einfach, den kannst du teilweise auch Vorschriften machen. Aber Dementoren sind ja immer noch böse Gestalten. Und manchmal scheißen die vielleicht auch einfach auf, was Dumbledore sagt. Und wenn die halt, glaube ich, das ist wie so ein Hund vielleicht, der, wenn er eine Witterung hat, dann gehen die Instinkte mit ihm durch.
Ja.
Und ich glaube, so könnte ich mir das bei den Dementoren auch vorstellen. Sobald die halt irgendeine Witterung haben, dass da was sein könnte, dann machen die einfach, ist denen scheißegal. Die Verluste sind denen egal.
Und vielleicht sind sie ja, das würde zum Gegenteil der Beschreibung von Quidditch jetzt quasi, die wir jetzt in diesem Spiel hatten, führen, aber vielleicht wurden sie auch angekündigt von den ganzen positiven Emotionen, die Quidditch auslöst. Ich weiß nicht, ob das eine legitime Geschichte ist, aber
dass sie davon so angezogen werden, meinst du?
Genau, dass sie halt denken, oh ja, da gibt's aber Fest
das,
mal.
Wobei das Quidditch-Spiel jetzt auch keine positiven Emotionen ausgelöst hat. Das war ja jetzt auch nicht so geil.
Ja, das stimmt. Aber die drei Zeilen eben quasi nicht Harry, bitte nicht Harry, geh zur Seite, dummes Mädchen.
So emotional.
Geh weg jetzt, nicht Harry, bitte nicht, nimm mich, töte mich an seiner Stelle. Das ist ja die Szene, wo Lily
Harry beschützt
und von Voldemort getötet wird.
Mhm. Ja.
Was auch krass ist, dass Voldemort sie hätte leben lassen können. In der Theorie.
In der Theorie, ja. Und hätte nur Harry getötet hätte, ne?
Ja.
Aber dann hätte Harry ja nicht überlebt. Wahrscheinlich, oder? Vielleicht schon. Mit der Liebe der Mutter. Aber das ist ja
alles. Also, wenn Lily nicht gestorben wäre, ich glaube, das ist ein wichtiger Part bei diesem Schutzzauber quasi.
Glaube ich auch.
Ja. Aber ich fand es halt, das wird jetzt zum ersten Mal quasi hier, sind wir innerhalb dieser Szene so in gewisser Weise, sodass
wir das
mal so live mitbekommen.
Ja, und das ist das Ende dieses Kapitels, eine bittere Niederlage.
Ja.
Es war ein Quidditch-Kapitel, halb-halb, würde ich sagen.
Ja.
Und das nächste Kapitel heißt
Die Karte des Rumtreibers, wo wir mit dem wahrscheinlich Top-1-Merchandise-Produkt von der Harry-Potter-Lizenz konfrontiert werden.
Glaubst du, dass es kaufen viele?
Ja, also ich glaube, das ist ja zum einen sehr beliebtes Motiv, also natürlich als Karte, aber auch als Tasse oder als Poster, als Wallpaper. Ich glaube, da gibt's schon, also das glaube ich neben den Zauberstäben und neben vielleicht dem Symbol der drei Heiligtümer des Todes ist das schon eins der, ja, der wichtigeren Merchandise-Gelegenheiten, aber auch ein sehr ikonisches Ding halt, ne?
Ja, das stimmt. Ich habe eine Tasse mit der Karte des Rumtreibers
drauf. Ja, die ist auch sehr schön.
Die ist wirklich sehr schön. Ja, mir hat das Kapitel, ja, ich würde, wenn von der Sternebewertung so eine 2 von 5.
Doch so schlecht.
Ja,
ja, bei dir ist halt, du magst
mag
partout
Quidditch
kein Quidditch.
Nicht.
Ne?
Nee, es ist halt immer nervig.
Aber ich muss sagen, die Quidditch, also ja, ich würde dir üblicherweise zustimmen, aber ich muss sagen, dass dieses Quidditch-Spiel schon halt deutlich anders war als die anderen. Es war weniger fokussiert auf, oh, guck mal, die tollen Besen, wie sie herumfliegen und die Bälle und wie quirky das ist. So, es war ja fast schon wie eine Kriegsszene.
Ja, das stimmt.
Es war ja schon fast
schon
so
heftig.
Landung an der Normandie und es regnet und es peitscht Schlamm und irgendwo fliegen Körperteile durch die Gegend.
Genau, wir haben eine Rubrik Ask Us Anything. Da könnt ihr uns auf unserem Discord-Server Fragen schicken und wir beantworten sie live im Podcast. Wir haben diese Woche einige bekommen, werden dieses Mal 3 beantworten und dann, falls eure Frage heute nicht dran gekommen ist, dann keine Sorge.
Genau.
Wir beantworten die Frage auf jeden Fall noch.
Wir haben die im Discord immer markiert, wenn wir uns die notiert haben.
Mhm.
Und dann wisst ihr quasi, wir haben sie nicht ignoriert und wir werden dann einfach, wenn wir dann Zeit haben, auf die Fragen dann eingehen.
Genau. Und die erste Frage kommt von Pichu. Und welche Zaubererberufe würden wir denn gerne mal annehmen, wenn wir die Möglichkeit hätten? Oder gäbe es einen Beruf, der in den Büchern nicht beschrieben wird, aber der noch zur Welt passen würde, den wir gerne machen würden?
Das ist eine interessante Frage, weil gefühlt kriegen wir ja nur so 3 Berufe mit.
Mhm.
Und das ist vielleicht, also 4 vielleicht. Ladenbesitzer von magischen Items, Schriftsteller, Lehrer, Auror.
Mhm.
Das sind so die 4 magischen Berufe, die mir gerade so aus dem Kopf sind, die exklusiv.
Aber du kannst ja auch noch Ministeriumsmitarbeiter sein.
Ja,
also das ist ja,
ja okay.
Wie jetzt Arthur beispielsweise, der ist ja kein Auror.
Ja, klar, aber ich meine, das sind jetzt so die Sachen, so Verwaltungsfachangestellte gibt es ja auch bei uns und das ist dann auch jetzt nicht unbedingt magisch, oder?
Naja, mit einem kleinen magischen Touch. Aber was würdest du denn gerne machen? Oder hättest du einen Beruf, den es noch gar nicht gibt?
Also ich glaube, ich wäre am liebsten, glaube ich, Angestellter von dem Daily Prophet. Vom Tagespropheten.
Vom Tagespropheten, das wäre cool, ja.
Weil das, glaube ich, so am ehesten in die Richtung geht von dem, was ich ohnehin gerne mache. Und das ist halt Medien kreieren, die unterhalten, aber auch informieren. Und ja, Journalismus wäre da, glaube ich, auch in der magischen Welt eins. Und ich glaube, da geht's halt viel ab. Und gerade wenn du apparierst und oh, da ist jetzt gleich eine Pressekonferenz in 30 Sekunden, schnipp, und dann bist du da.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, hat schon sehr viele coole Pros. Wie sieht's bei dir aus?
Also ich glaube, ich habe mehrere. Ich würde, glaube ich, gerne auch sowas wie magische Reise machen, magische Reisen anbieten. Das finde ich cool. So magische, so wie Stonehenge oder Hogwarts.
So Reiseführerin.
Touren machen, ja genau.
Ja.
Sowas finde ich cool. Oder generell auch rumreisen und vielleicht verschiedene Arten von Zauberern und Hexen kennenlernen. Also sowas halt, wie zum Beispiel in den USA gibt es ja andere Schulen als in England, also Schottland. Und sowas finde ich ganz cool. Oder halt klassisch finde ich auch Lehrerin toll.
Ja, aber du würdest jetzt nicht sowas machen wie der fahrende Ritter?
Nee, das nicht. Also ich fände halt sowas wie die Entdeckung verschiedener Spezien.
Also Wissenschaftlerin quasi.
Ja, irgendwie sowas in der Richtung, wenn es das geben würde.
Quasi
aber sonst
wie Newt Scamander.
Nee, das hat ja mehr mit Tierwesen zu tun. Das würde
okay.
ich nicht machen. Ich würde mehr an die Orte gehen.
Ah, okay, so Archäologie.
Ja, sowas finde ich ganz cool. Aber sonst klassisch auch einfach Lehrerin. Ich habe eben überlegt, in welchem Fach. Da wäre es vermutlich entweder Verteidigung gegen die dunklen Künste oder, ich glaube, Verwandlung.
Ja, Verwandlung hätte ich auch gesehen, auf jeden Fall.
Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Dann die zweite Frage von Leo. Wo oder worin würdet ihr einen Horcrux verstecken? Also einen Gegenstand oder einen Ort mit Schutzzaubern?
Boah,
das ist schon echt, aber eigentlich dürfen wir euch das gar nicht verraten, was wenn wir irgendwann mal einen Horcrux bauen wollen.
Das stimmt. Also ich glaube, ich würde einen Alltagsgegenstand wählen, der nicht besonders heraussticht, wo ich aber weiß, was Sache ist.
Okay.
So wie so ein besonderer Kugelschreiber, weißt du?
Ich muss gerade instant an einen Duschvorhang denken.
Duschvorhang?
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss ich sofort an einen Duschvorhang denken.
Ja, weil ich meine, ne, sonst hast du da so ein bisschen wie Voldemort, so ein bisschen Hogwarts-Fangirl-mäßig, sag ich mir jetzt mal, das mit den verschiedenen Gründungsmitgliedern quasi verknüpft hat. Aber ich glaube halt wirklich, was nicht auffällt, eine Schraube oder keine Ahnung, irgendwie ein Untersetzer oder so von einer Tasse oder eine Tasse. So.
Ja, aber Voldemort hätte sich das Leben auch so viel einfacher machen können, wenn er einfach solche Gegenstände genommen hatte. Ne?
Total.
Aber naja, gut.
Versuch mal, nimm einfach mal ein Buch als Horcrux und verbuddel das einfach irgendwo im Wald.
Oder eine Schraube und schmeißt ins Meer.
Ja, ja, genau.
Ja.
Wobei, man muss ja den Horcrux auch wiederfinden, um wieder ins Leben zu kommen, oder nicht?
Ja, aber das Akkuschrauber-Horcrux. Ja, also du würdest einen Kugelschrauber nehmen, ich würde einen Duschvorhang nehmen.
Was auch immer da mit unseren Antworten abgeht.
Ja, und dann noch die letzte Frage für heute. Robin, wie war denn dein Geburtstag?
Mein Geburtstag war sehr schön. Also, also natürlich, ich weiß nicht, haben wir damals über den letztjährigen Geburtstag gesprochen?
Ich weiß gar nicht.
Vielleicht bei Irrelevance. Ja. Aber jedenfalls, das war natürlich ein Geburtstag, der kann gerade nicht getoppt werden. So, das war schon wirklich High-End. Und bei mir war klar, dass die Familie kommt. Dementsprechend wusste ich schon zumindest, in welchem Rahmen das Ganze stattfinden wird. Aber halt nach der ganzen Zeit, wo ich meine Family jetzt nicht gesehen habe. Also, wir haben uns über Weihnachten nicht gesehen. Wir haben uns davor monatelang nicht gesehen, Ostern nicht gesehen. Und jetzt halt das Pfingstwochenende dann zu verbringen mit denen, das war tatsächlich sehr schön. Ich habe sehr, sehr tolle Geschenke bekommen. Mhm. Sowohl produktive, wie zum Beispiel einen kleinen Hobby-Teleprompter, auf den ich mich schon sehr freue, den mal auszuprobieren in ein paar Videos. Als auch quasi ganz, nicht stupide, aber ganz simple Spaßunterhaltungen, wie ein PlayStation 4-Spiel, was wir gerade spielen, It Takes Two, was sehr viel Spaß macht. War eigentlich wirklich alles dabei. Und ich habe mich, wir haben sehr viel gemacht. Wir waren sehr viel spazieren hier in Berlin. Aber es war ein sehr schöner Geburtstag.
Ja, wir haben sehr viel gesehen, weil deine Mutter war jetzt auch das erste Mal in Berlin und dann möchte sie natürlich auch sehr viel sehen. Das Wetter hat leider nicht so gut mitgemacht, aber
ja, wir haben so oft wieder im Regen gestanden, obwohl es noch 2 Minuten vorher komplett blau am Himmel war.
Wir waren auch das erste Mal, seitdem jetzt der Lockdown war, also seit September, glaube ich, wieder essen.
Oh ja.
Und wir in der Außengastronomie natürlich und negativ getestet. Also man muss hier mal einen negativen Test vorzeigen. Und dann saßen wir da, haben gegessen, es hat wie aus Eimern geschüttet irgendwann. Aber wir haben halt, nö, das ist jetzt schön, weil wir dürfen endlich wieder draußen essen und wir genießen das jetzt.
Ja, vor allem dieser Moment, als wir spazieren gegangen sind und zum ersten Mal Leute in der Außengastro haben gesehen.
Das war so verrückt.
Ja. Das war wirklich so fast schon Tränen in den Augen. Mein Gott, ja, endlich wieder. Und ich saß dann ja auch noch einen Abend im Biergarten mit meiner Mutter und meinem Onkel und es war sehr schön auf jeden Fall. Auch wenn die Umstände natürlich schöner sein könnten, also es war jetzt nicht besonders warm draußen jetzt am Wochenende, aber trotzdem noch spaßig genug, dass man es machen konnte.
Auf jeden Fall. Also ich hatte auch sehr viel Spaß. Ja, und falls ihr eine Frage habt, die ihr uns stellen möchtet, dann kommt gerne auf unseren Discord-Server. Da könnt ihr uns Fragen stellen, mit uns schreiben und auch mit den anderen aus der Community. Wir haben sehr viele Theorien, die rumfliegen. Wir haben sehr viel Spaß und sehr viele Memes. Und falls ihr Bock habt, bei unserem Livestream dabei zu sein, wir streamen diese Woche Freitag wieder live auf Twitch, diesmal aber ein bisschen später, um 20 Uhr. Und da sehen wir uns dann.
Und mit Gefangene von Azkaban.
Ja, mit dem ersten Teil von der Gefangene von Azkaban. Genau, der Link zum Twitch, zu Discord, zu Instagram, zu Twitter und zu Patreon, falls ihr uns monetär unterstützen möchtet, sind alle unten in der Infobox, in der Videobeschreibung.
Ich muss aber noch eine Sache kurz andeuten, beziehungsweise verkünden, und zwar, was die Uploads von den Streams auf YouTube angeht.
Stimmt.
Das ist nämlich ein kleiner Fauxpas uns passiert. Wobei, es war nicht wirklich ein Fauxpas von uns, als dass uns Twitch nicht hat darauf aufmerksam gemacht. Wir haben den ersten Teil noch komplett auf YouTube gestreamt und sind dann geswitcht auf Twitch. Und dort ist es einfach nicht mehr so, dass du mit einem normalen, regulären Account, wie wir ihn haben, der nicht Prime ist, der nicht Nitro-boosted ist oder so, nicht standardmäßig die Sachen aufbewahrt werden als VOD. Weswegen wir haben auch jetzt separat keine Aufnahme oder so laufen gelassen, weil wir natürlich davon ausgegangen sind, und so waren auch meine Erfahrungen bisher bei Twitch, dass sie zumindest für eine Woche oder 4 Tage oder so noch online sind. Wir können die dann nach dem Stream runterladen. Das war dementsprechend nicht so. Weswegen leider die Gesamtheit von Die Kammer des Schreckens, wer nicht live dabei war, in den Äther verschwunden ist.
Ja.
Das tut uns sehr leid. Das tut mir auch sehr leid, weil wir sehr viele tolle Stunden haben mit sehr vielen tollen Gesprächsthemen. Aber dafür, wir doppelchecken das noch mal, wie es jetzt ist mit dem nächsten Stream, dass wir auf jeden Fall eine Videodatei am Ende dabei rausbekommen. Und ja, das ist einfach nur zu eurer Information. Also das Kammer des Schreckens wird auf unserem YouTube-Kanal erstmal leider, bis wir uns irgendwas überlegt haben, nichts kommen.
Genau, also noch ein Grund mehr, am Freitag live dabei zu sein. Genau. Weil wer weiß schon, was passiert und ob ihr es nachgucken könnt.
Genau, be there or be square.
Ganz genau. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Wir hoffen, ihr hattet schöne Pfingsten. Und wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr auf Twitch. Bis zum nächsten Mal.
Haut rein.
Tschüss.
Tschüss.